Hören Sie Stern Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 14. Geschafft. Von Matthias Schneider aus Stern Nummer 16 vom 8.4.2020. Gelesen von Florian Eib. Sie gehören zu den wenigen, die Corona nachweislich überstanden haben und sind jetzt immun gegen das Virus. Für die Forschung sind die Genesenen ein großer Schatz. Sie kehren dieser Tage zurück aus ihrer erzwungenen Abgeschiedenheit, eine nach der anderen, einer nach dem anderen, fast unbemerkt. Noch ein bisschen wackelig fühlen sie sich. Und das nicht nur im übertragenen Sinn. Manche Stimme klingt am Telefon erleichtert und erschöpft zugleich. Der Kampf gegen das Coronavirus liegt hinter ihnen, mal fiel er schwerer, mal leichter aus. Gewonnen haben sie ihn alle. Doch die vergangenen Wochen haben an ihn gezehrt. Die Schriftstellerin Nina Marewski, 53, aus Frankfurt, sagt, jeder ist in dieser Krankheit sehr alleine. Ihre Symptome quälten sie so sehr, dass sie ins Krankenhaus musste. 2 Tage und Nächte lag sie mit Atemmaske im Isolierzimmer, litt unter Schüttelfrost, spürte einen hohen Druck auf der Brust. Marewski klingt, als berichtete sie von einer unheimlichen Begegnung der dritten Art, wenn sie heute sagt, »Ich hatte das Virus vor meiner Infizierung unterschätzt. Es fühlt sich an wie etwas, das unser Körper in unseren Breiten nicht kennt. Es ist etwas Exotisches. Es ist fremd.« Die Pflegerin Claudia Geretz, 54, aus Gangelt, einem der Hotspots der Pandemie in Deutschland, empfand ihren ganzen Körper wie unter Strom. Dann spielte ihre Verdauung plötzlich verrückt. Auch der Politiker Cem Özdemir berichtet von Magen-Darm-Problemen. Geruchs- und Geschmackssinn gingen Geretz verloren. Es ist der kleinste gemeinsame Nenner in Sachen Symptomatik, von dem sie alle berichten. Der Apotheker Basam Aktasch aus Ochsenfurt in Unterfranken sagt, »So elend wie unter Covid-19 habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt. 3 Meter ins Bad zu gehen, waren ein Riesending. 5 Kilo verlor er bei seinem Kampf gegen das Virus, dabei wog er schon davor gerade einmal 72 Kilogramm. Vorbei. Sie sind von Corona geheilt. Sie sind nicht mehr ansteckend. Und gehören damit ab sofort zu einem privilegierten Kreis der deutschen Gesellschaft«, der am vergangenen Wochenende 26.000 Mitglieder zählte. Sie sind immun gegen das Coronavirus. Dies ist deshalb mindestens so sehr eine Geschichte von Hoffnung wie von Krankheit. Denn die Genesenen helfen nicht nur, dank ihrer Immunität die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Sie besitzen zudem einen wertvollen Schatz, der für das Gesundwerden von vielen bedeutsam werden könnte. Dieser Schatz bemisst sich nicht in Geld. Er ist nicht einmal für das bloße Auge zu sehen. Im Blut der ehemaligen Patienten versteckt er sich in Form von Antikörpern. Diese Eiweißmoleküle, mit denen unser Immunsystem auf Eindringlinge wie Viren reagiert, rücken nun in den Fokus aktueller Therapieversuche. Die Idee? Bereits geheilte Corona-Patienten sollen ihre Antikörper schwer Erkrankten übertragen. Ein Teil ihrer neu gewonnenen Immunität würde so auf die Notleidenden übergehen. Funktioniert das Verfahren, wäre es eine Art medizinischer Solidarausgleich. Zahlreiche Kliniken haben bereits angefangen, den Behandlungsansatz vorzubereiten. In Hannover, Münster, München. Ihre Plasmaspende könnte Leben retten. Helfen Sie jetzt! Mit diesem Flyer wirbt etwa Cornelius Knabbe, Chef des Instituts für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin am Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen, eine Universitätsklinik der Ruhr-Uni Bochum, um das Blut von Corona-Immunen. Der Professor und seine Kollegen wollen den Antikörpertransfer ermöglichen. Wie soll das gelingen, Herr Knabe? 250 Milliliter gegen das Virus. Zunächst bestimmen wir mit einer kleinen Blutabnahme, ob, wie viel und welche Antikörper gegen das neue Coronavirus vorhanden sind. Dann werden dem Spender über eine sogenannte Plasmapherese in kleinen Portionen insgesamt etwa 750 Milliliter Blut über eine Vene entnommen und aufbereitet. Die Zellen des Blutes, rote und weiße Blutkörperchen, werden wieder an den Spender zurückgegeben. Das Plasma, also die Flüssigkeit des Blutes mit den Antikörpern, fließt in einen Sammelbeutel, erklärt Knabe. Nach der Aufbereitung und späteren Verarbeitung könnten schwerkranke Covid-19-Patienten dann 250 Milliliter Beutel mit therapeutischem Plasma als Tropf bekommen. Knabes Rechnung? Ein Spender hilft einem Covid-19-Patienten. Die Welt des Immunsystems könnte komplexer kaum sein. Infiziert sich ein Mensch mit einem Erreger wie dem Coronavirus, wird dieser Reiz von Sensoren, den B-Zellen, wahrgenommen. Daraufhin mobilisieren die B-Zellen jene Fabriken im Blut, die passende Antikörper gegen das Virus bilden. Nach überstandener Krankheit bleiben die Fabriken aktiv. Die Furcht, den erworbenen Schutz wieder zu verlieren, müssen Blutspender somit nicht haben. Wie schätzt Knabe die Wirksamkeit eines solchen Transfers ein? Im Falle des neuartigen Coronavirus scheinen diese Antikörper das Virus teilweise bekämpfen zu können, lautet die Antwort. Die Antikörper können also hilfreich für Covid-19-Patienten mit schweren Erkrankungsverläufen sein, die Unterstützung bei der Abwehr des Virus benötigen. Große Hilfsbereitschaft. Noch fehlt es an großen wissenschaftlichen Untersuchungen. Kleinere Beobachtungsstudien in China jedoch wecken Hoffnungen. Cornelius Knabe beurteilt die Wirksamkeit pragmatisch. Den Patienten sollte es eine Woche nach Gabe der Plasmapräparate besser gehen. Sonst hat es wohl nichts genützt. Für ihn ist die Plasmatransfusion eine Brückentechnologie, wie er sagt. Wir versuchen mit dem Verfahren Zeit zu überbrücken, bis es andere Möglichkeiten der Therapie gibt. Denn noch immer fehlt ein adäquater Impfstoff zur Prävention, um eine sofortige Herdenimmunität zu erreichen und die Pandemie zu verkürzen. Christian Drosten, Virologe an der Charité in Berlin, rechnet frühestens nächstes Jahr um diese Zeit mit einem solchen Mittel. Substanzen wie das Ebola-Medikament Remdesivir oder das Malariamittel Chloroquin können bei Ausbruch der Krankheit verabreicht werden, doch ihre therapeutische Wirkkraft ist zurzeit noch unklar. Die Plasmaspende stellt deshalb eine lohnende Aktie dar, auf die Mediziner wie Knabe nun setzen. Und die Bereitschaft zum Aderlass für die gute Sache ist groß. Die Schriftstellerin Marewski sagt: Ich habe Anfragen von Unikliniken bekommen, ob ich Antikörper spenden möchte. Natürlich, sehr gerne. Ich glaube, ich habe sogar eine ganze Menge Antikörper gebildet. Ich hatte ja eine außerordentlich hohe Konzentration an Viren im Rachen. Zahlreiche Covid-19-Patienten, die der Stern befragte, wollen sich ihr anschließen, unter ihnen auch der Politiker Özdemir. Als genesener Covid-19-Patient würde ich gerne Blutplasma spenden für die Forschung. Der Solidargedanke in Zeiten der Krise endet somit nicht beim Einkauf für den Nachbarn. Die Empathie der Geheilten ist ausgeprägt, Erlebtes schärft das Bewusstsein für Corona-Leidensgenossen. Andererseits wächst auch die Ungeduld in der Gesellschaft. Zu gern wären viele in der gleichen Situation wie Nina Marewski und Cem Özdemir. Manche sind sogar bereit, die Erkrankung mutwillig vorwegzunehmen. Hauptsache, es ist vorbei. Hauptsache immun. Der Apotheker Basom Aktaş berichtet von zahlreichen Anrufen während seiner Quarantäne. Das waren zum Beispiel Selbstständige, die vorbeikommen wollten, um sich vorsätzlich bei mir zu infizieren, damit sie es hinter sich haben. Er hat das abgelehnt. Denn die Gefahren, die von der Krankheit ausgehen können, sind beträchtlich. Nicht immer verläuft der Immunisierungsprozess so glimpflich wie beispielsweise bei Katrin Becker, 34, aus Hamburg, die sich nach ihrer Infektion im Skiurlaub in Österreich zwar abgeschlagen, aber nie wirklich sterbenskrank fühlte und sich nun als geschützt betrachten darf. Vor allem für ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen sind die Gefahren groß. Guido Lazzotta, stellvertretender Bürgermeister im Rheinischen Oberrat, gehört zu ihnen und wähnte sich doch zunächst sicher. Im Hauptberuf arbeitet Lazzotta als Bundespolizist. Er fühlt sich generell fit und gesund. Am 25. Februar, Karnevalsdienstag, nahm er am Prinzenausziehen teil. Erste leichte Erkältungssymptome stellten sich tags darauf ein, nicht ungewöhnlich in dieser Jahreszeit. Einen Tag später, am Donnerstag, gratulierte er vormittags einem Ehepaar zur diamantenen Hochzeit. Nachmittags ging es ihm plötzlich schlechter. »Es hat mich richtig umgehauen«, sagt er. »Gliederschmerzen, Schüttelfrost, Fieber, trockener Husten und Atembeschwerden.« Hausarzt und Patient gingen am Montag zunächst erst einmal von einem grippalen Infekt aus. Zum Essen musste Lazzotta sich zwingen, alles schmeckte nach Pappe. »Mir ging es von Tag zu Tag dreckiger. Um einen Satz sprechen zu können, musste ich 2-3 Mal Luft holen«, erzählt er. »Die Hustenanfälle dauerten manchmal 5 Minuten und waren so heftig, dass ich teils würgen musste.« Am Donnerstag, dem 5. März, meldete sich der Hausarzt erneut. Die Anforderungen für Corona-Tests hätten sich geändert. Er wolle ihn jetzt auf Influenza und Corona testen. Am Sonntagvormittag erhielt Lazzotta das Ergebnis. Corona positiv. »Ein Schlag vor den Kopf«, sagt er. Ihm kam der Gedanke, dass er zu einer Risikogruppe gehören könnte. Wegen einer leichten Rheumaerkrankung muss er sich einmal in der Woche ein Medikament spritzen, das sein Immunsystem schwächt. Noch am Abend wurde er mit dem Rettungswagen ins Klinikum Köln-Weiertal gebracht. Lazzotta kam an den Tropf. Seine Frau und seine Töchter kamen in Quarantäne. Alle Kontaktpersonen wurden ermittelt und eine Corona-Teststelle eingerichtet. Bald war klar, niemand hatte sich angesteckt. Guido Lazzotta fiel ein Stein vom Herzen. Nach einigen Tagen in der Klinik sank das Fieber. Lazzotta ging es allmählich besser. Nachdem ein weiterer Corona-Abstrich negativ war, durfte er nach 6 Tagen im Krankenhaus nach Hause. Insgesamt 14 Tage mit starken Beschwerden lagen hinter ihm. Er hatte 12 Kilogramm Gewicht verloren. Dass es mich so stark erwischt hat, liegt vermutlich an dem Rheuma-Medikament. Vor ein paar Tagen probierte Lazzotta aus, wieder auf den Stepper zu steigen und ein bisschen zu trainieren. Nach 5 Minuten gab er auf. Die Lunge will noch nicht wieder richtig. Bei der Uniklinik Köln hat auch er sich bereits gemeldet, um sein Blutplasma zur Verfügung zu stellen. Er will helfen, sofort, mit seinen neu gewonnenen Antikörpern. Wann genau ein Patient als immun anzusehen ist, bleibt jedoch bis auf Weiteres ungeklärt. Erste wichtige Einsichten kommen immerhin aus einer Studie, die mit Patienten des Münchner Clusters durchgeführt wurde, den ersten Covid-19-Fällen in Deutschland also. Haben sich Antikörper gebildet und lassen sich in einem entsprechenden Testverfahren nachweisen, sprechen Mediziner von einer sogenannten Serokonversion. Und die fand bei den bayerischen Fällen zwischen 6 und 12 Tagen nach dem ersten Auftreten von Covid-19-Symptomen statt. Der Prozess der Antikörperbildung dauerte also unterschiedlich lange. Solange kein Impfstoff existiert, steht fest, um eine natürliche Immunität aufzubauen, kommt ein Mensch um eine Infektion nicht herum. Das muss keine schlechte Nachricht sein. denn eine solche Infektion führt nicht zwingend zu einer schweren Erkrankung mit Covid-19. Bisweilen wehrt das Immunsystem den Angriff souverän ab. Es kommt kaum zu Symptomen. Darauf verlassen sollte sich der Einzelne allerdings nicht. Noch weiß niemand, wann sich genug Deutsche geschützt gegen das Virus zeigen. Erst wenn mindestens 60-70% der Bevölkerung immun gegen Corona sind, dürfte sich der Klammergriff um die Gesellschaft lösen, ohne einen massiven Anstieg der Corona-Fälle zu riskieren. Doch es fehlt an guten Daten, um zu ermessen, wie stark betroffen wir alle bislang wirklich sind. Und wie viele von uns das Virus bereits symptomfrei hinter sich gebracht haben. Seit Monaten arbeiten Wissenschaftler deshalb weltweit an der Entwicklung spezieller Tests, die Antikörper im Blut von Corona-Patienten nachweisen können. Doch viele erwiesen sich zunächst als nicht treffsicher genug, die Fehlerquote war zu hoch. Nun sind ausgereifte Verfahren auf dem Markt und viele Labore beginnen im großen Stil, in Blutproben nach Antikörpern zu fahnden. 5000 Tests am Tag will beispielsweise Carsten Thiemann, Chef des Labors Krone in Bad Salzuflen, schon bald schaffen. Derzeit sind es 500 in 6 Stunden. Die Zuverlässigkeit des von den Krone-Wissenschaftlern genutzten Verfahrens liege bei über 98%. Das Telefon steht nicht mehr still, sagt Thiemann. Krankenhäuser, Arztpraxen, Altenheime, Unternehmen, Hebammen rufen im tiefen Ostwestfalen an, um ihre Angestellten oder Patienten reihenweise testen zu lassen. Viele wollen möglichst rasch erfahren, ob sie selbst bedenkenlos wieder arbeiten und wen sie arbeiten lassen können. Auch eine aktuelle Studie in der Kleinstadt Gangelt, Kreis Heinsberg, soll für Gewissheiten sorgen. Rasant befiel das Virus dort die Bevölkerung. Eine Karnevalssitzung am 15. Februar war wohl der Auslöser. Heinsberg gilt Experten seither als Mikrokosmos für das ganze Land. Eine präzise Vermessung der Bevölkerung dort ließe Rückschlüsse zu, was dem Land noch bevorsteht und wie den Herausforderungen zu begegnen ist. Die sogenannte Covid-19 Case Cluster Study hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Dunkelziffer von Coronavirus-Infizierten zu ermitteln. Außerdem sollen alle Personen erfasst werden, die eine Infektion durchgemacht haben. Selbst über die Verbreitung des Virus über Luft, Oberflächen, Lebensmittel oder Wasser soll durch Befragungen Aufschluss gewonnen werden. Durchgeführt wird die Erhebung vom Bonner Virologen Hendrik Streeck zusammen mit dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Kreis Heinsberg. 1500 Menschen hat das Forsa-Institut aus 500 Familien ausgesucht, die, wie bei einer Wahlumfrage, die gesamte deutsche Bevölkerung repräsentieren. Gewichtet werden unter anderem Geschlecht, Alter, Beruf, Ausländeranteil. Medizinstudenten in gelben und blauen Kitteln, bewaffnet mit Latexhandschuhen und Atemschutzmasken, bevölkern nun seit Anfang vergangener Woche die Klassenräume der Jakob-Muth-Schule. Dort nehmen sie Rachenabstriche und Blutproben von den Probanden, die ebenfalls Schutzkleidung tragen. Andere Besucher halten Klemmbretter in der Hand und füllen Fragebögen aus. Wann waren Sie wo? Wie leben Sie zu Hause? Welche Medikamente nehmen Sie? Haben Sie Vorerkrankungen? Virologe Streeck will eine empirische Grundlage schaffen. Auch um effektive politische Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Es gab ja bislang gar keine Fakten, wir redeten nur über Modelle. Solch eine Studie gäbe es derzeit nirgends auf der Welt. Schon Ende nächster Woche will Streeck erste Ergebnisse vorlegen. Seit Ausbruch der Epidemie hat der Kreis insgesamt 8000 Tests ausgeführt und 1406 Corona-Kranke gefunden. Der Heinsberger Landrat Stefan Pusch glaubt nun, wir können davon ausgehen, dass vielleicht 5 oder 10-mal mehr Menschen die Infektion bereits hatten. Das wäre eine gute Nachricht. zwischen 7.000 und 14.000 Kreisbewohner hätten Corona dann bereits hinter sich. In Gangelt sind es vielleicht sogar 30-40% der Einwohner, sagt Pusch. So langsam kommt die Durchseuchung der Bevölkerung zur Geltung. Wenn die Zahl der nachgewiesenen Infizierten stabil bei 700 bliebe, würde Pusch seine Schulen nach den Osterferien wieder öffnen. Zunächst in Gangelt und Heinsberg, wo die Durchseuchung und vermutlich damit die Immunisierung am höchsten ist, dann binnen ein, zwei Wochen alle anderen Schulen. Er würde Restaurants und Geschäfte wieder öffnen. Ob ich im Supermarkt mit Abstand einkaufe oder im Bekleidungsgeschäft, ist doch gleich. Aber öffentliche Veranstaltungen wie Schützenfeste, wo Gläser rumgehen oder Leute eng miteinander feiern, würde ich mindestens bis zum Herbst nicht erlauben. Die Geheilten werden gebraucht. Noch bleiben derlei Pläne Wunsch-Szenarien. Die Infektion schreitet fort. Die Immunisierung der Bevölkerung tut es allerdings ebenfalls. Man darf das bei aller gebotenen Vorsicht als ermutigend empfinden, zumindest ein bisschen. Zumal viele der Geheilten ihren neu gewonnenen Schutz nicht nur zum eigenen Wohl einsetzen werden, sie wollen es nicht bei einer Blutspende belassen. Die Pflegerin Claudia Geritz geht bereits wieder ihrer Arbeit in einem Heim für geistig und körperlich behinderte Menschen nach. Die Lehrerin Katrin Becker will auch andere Aufgaben in ihrer Schule übernehmen als die eigenen, wenn es nur den Lehrbetrieb sicherstellt. Zum Zahnarzt ist sie bereits gegangen, die meisten sagen ja ab. Die Theaterregisseurin Tanja Krone aus Berlin denkt darüber nach, demnächst in Bestattungsunternehmen auszuhelfen. Sie darf ja ab sofort mit älteren Angehörigen in Kontakt kommen, ohne diese zu gefährden. Es gibt viele solcher Vorsätze. Der Politiker Cem Özdemir spricht deshalb für viele der frisch Gesundeten. Er hält es für wichtig, dass es einen Überblick über die Zahl der Geheilten gibt. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten jeden brauchen, der helfen kann. Claudia Geritz, 54, Pflegerin in Gangelt. Angesteckt haben mein Mann und ich uns wohl auf einer Karnevalssitzung in Gangelt im Kreis Heinsberg, eine Woche nach der legendären in Langbroich, auf der sich so viele infiziert haben sollen. Wenige Tage später hatte ich das Gefühl, es stimmt etwas nicht. In der Notfallambulanz wurde ich trotz meiner Symptome, Fieber, komischer trockener Husten, Beklemmungen in der Brust, metallischer Geschmack, zunächst nicht getestet, sondern wegen Grippe krankgeschrieben. Es folgte eine fürchterliche Müdigkeit. Der Test wurde 5 Tage nach dem Termin in der Ambulanz doch gemacht und fiel bei mir und meinem Mann positiv aus. Da ließen die Symptome aber schon nach. Mein Mann hatte so gut wie gar keine. Am 20. März endete meine Krankschreibung. Ich arbeite seitdem wieder im Schichtdienst in einer Wohngruppe für körperlich und geistige Behinderte. Guido Lazzotta, 54, Vizebürgermeister in Overath. Am 5. März wurde ich auf Corona getestet. 3 Tage später kam das Ergebnis. Positiv. Da war ich schon 10 Tage krank, hatte Schüttelfrost, Fieber, Atembeschwerden und Hustenanfälle, die so heftig waren, dass ich würgen musste. Ich kam ins Krankenhaus, lag in einem Isolierzimmer, erhielt Schmerzmittel, Flüssigkeit, Antibiotika. Ich machte mir Sorgen nicht nur um mich und meine Familie, sondern um all die anderen, die ich getroffen hatte, auch im Karneval, bevor die ersten Beschwerden auftraten. Das waren etwa 300 Menschen. Alle wurden benachrichtigt, viele getestet. Sie waren alle negativ. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Ich bin froh, die Krankheit überstanden zu haben. Ich wasche mir noch immer gründlich die Hände, halte Abstand und vermeide unnötige Kontakte. Ich habe mich bei der Uniklinik Köln gemeldet, um Blut zu spenden. Aus dem Plasma können Antikörper gewonnen werden. Katrin Becker, 34, Lehrerin, Hamburg. Es fühlte sich schon komisch an, als mich jemand vom Bezirksamt in Eimsbüttel anrief und sagte, ich sei ab sofort von Amts wegen festgesetzt für 2 Wochen ab Auftreten der ersten Beschwerden. Angesteckt habe ich mich vermutlich im Skiurlaub in St. Anton. Ich war mit einer Gruppe dort. Einer von uns hatte die Woche zuvor in Ischgl verbracht. Nach meiner Rückkehr fühlte ich mich abgeschlagen, rief mitten in der Nacht den ärztlichen Notdienst an, um jemanden zu erreichen. 3 Tage später nahm eine Ärztin vor meiner Wohnung einen Abstrich. Sie ließ ihre Schutzkleidung gleich dort liegen. Jetzt bin ich froh, dass ich es hinter mir habe und will in meiner Schule helfen, wo es nötig ist. Cem Özdemir, 54, Politiker Bündnis 90 Die Grünen. Am 18. März hatte ich die Nachricht bekommen, dass ich mich mit Corona infiziert hatte. Ich war ohnehin vorsichtshalber zu Hause geblieben, nachdem ich 2 Tage lang vor allem Magen-Darm-Symptome gehabt hatte. Während ich zu Hause war, habe ich Videos gedreht und gepostet, denn viele Menschen kann diese Krankheit sehr hart treffen. Es geht darum, alle zu schützen. Also daheim bleiben, Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen. Meine beiden Kinder und meine Frau sind negativ getestet worden. Die Behörden haben die Quarantäne mittlerweile aufgehoben. Ich gehe trotzdem mit Maske zum Einkaufen. Leute, die von meiner Erkrankung wussten, wechseln schon mal die Straßenseite. Schließlich haben zwar viele mitbekommen, dass ich erkrankt war, aber nicht, dass ich es hinter mir habe. Bei der aktuellen Exit-Debatte sind mir einige zu vorschnell mit Schüren von Erwartungen. Ich befürchte, wir sind eher vor dem Berg als drüber. Nina Marewski, 53, Schriftstellerin, Frankfurt am Main. Als die ersten Symptome kamen, wusste ich sofort, das ist keine Grippe. Es war, als hätte man mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Schwächeanfall, Schüttelfrost, ein Druck auf der Brust, als stünde jemand auf meinem Solarplexus. Ein befreundeter Arzt hat einen Abstrich gemacht. Den habe ich dann selbst in ein Labor geschickt und bezahlt. Einen Tag später bekam ich einen Anruf. Sie sagten, ich sei positiv und hätte eine außergewöhnlich hohe Konzentration von Viren im Rachen. Das war ein Schock. Als es schlimmer wurde, ging ich für 2 Nächte ins Krankenhaus. Dort lag ich mit Atemmaske im Isolierzimmer. Einerseits war ich erleichtert, dass ich einen roten Alarmknopf hatte. Andererseits immer diese Ungewissheit. Niemand hat mir irgendwas erklärt. Mir schien es, als wüsste niemand, was als nächstes kommt. Jeder ist in dieser Krankheit sehr alleine. Jetzt ist es ein tolles Gefühl, immun zu sein. Ich habe Anfragen von Unikliniken bekommen, ob ich Antikörper spenden möchte. Sehr gerne. Ich hoffe, dass die Welt irgendwann wieder normal wird. Aber noch sind es zu wenige, die es hinter sich haben. Heidrun Schössler, 53, Ärztin und Leiterin des Gesundheitsamts Heinsberg. Am Montag, dem 13. März, ging es los. Mich überfielen rasende Kopfschmerzen und ein starkes Hitzegefühl. Mir war sofort klar, Corona. Ich habe mich gleich getestet, positiv. Und dann abgewartet und viel Tee getrunken. Gegen den Kopfschmerz half Aspirin. Am 2. Tag war ich schlapp, am 3. schon wieder fit. 14 Tage lang habe ich aus dem Homeoffice gearbeitet. Jeden Morgen Krisenstab per Videokonferenz und dann Dauergespräche. Auch meine 24-jährige Tochter war erkrankt, viel schwerer als ich. Sie hatte anfangs starke Halsschmerzen und bis heute heftige Kopfschmerzen. Uns beiden ging der Geschmackssinn verloren, bei mir 5 Tage, bei ihr hält es die 3. Woche an. Ich fürchte, sie durchlebt gerade eine 2. Welle der Erkrankung. Mein Mann ist dagegen gesund, kaum zu glauben in unserem verseuchten Haushalt. All das beweist, wie untypisch diese Krankheit ist. Ich bin anscheinend durch, aber noch sehr unsicher, besuche meine 88-jährige Mutter auch Ostern nicht. Wir wissen noch zu wenig darüber, wie man sich infiziert, ob 14 Tage Quarantäne ausreichen. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion, Telefon 040 37 03 72 42. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 71 13 120. Fax 0341 71 13 125. E-Mail abo@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brail und per E-Mail im Brail-Datenformat. DZB Lesen 2020. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V., Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 86 05 5592 11 00 83 00 10. BIC WELADE 8LXXX.